Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine kurze Werbeeinschaltung. Wusstest du, dass Frauen in Österreich im Jahr 2024 immer noch 53 Tage gratis arbeiten? Wie finanziell unabhängig fühlen sich Frauen in Europa? Die Mastercard-Finanzstudie 2024 hatte sich zur Aufgabe gemacht, aktuelle Themen wie den Gender Pay Gap und die finanzielle Selbstbestimmung von Frauen näher zu untersuchen. Finanzielle Bildung ist enorm wichtig für Frauen, um ein unabhängiges Leben führen zu können. Die Ergebnisse der Studie zeigen eindeutig, dass es noch viel zu tun gibt, insbesondere wenn es um die Förderung der finanziellen Selbstbestimmung von Frauen und Ungleichheiten im Job geht. Als weltweit führendes Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr setzt sich Mastercard für eine inklusive digitale Wirtschaft ein, von der alle Beteiligten weltweit profitieren. Mastercard engagiert sich stark dafür, eine bessere Welt für Frauen in der Arbeit und in der Gesellschaft zu schaffen. Das beginnt bei dem Ende des Gender Pay Gaps im Mastercard-Universum und endet bei aktiven Förderungen für Kleinunternehmerinnen, Startups sowie jungen Mädchen in MINT-Karrieren. Weitere Informationen findet ihr unter www.mastercard.at/de-at. Und jetzt geht's weiter mit Fair and Female.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Ich bin euer Host Barbara Haas und ich spreche heute mit einem Mann über ein Thema, das sehr oft Frauen und Mütter verhandeln und gar nicht so sehr Männer. Es geht um Schule, um Bildung und auch darum, wann vielleicht ein alternativer Bildungsansatz bereits Teil einer Sekte ist. Bei mir zu Gast ist Ricardo Leppe und er polarisiert. Die einen sehen in ihm eine ideale Alternative zum starren und oft auch engmaschigen Bildungssystem. Die anderen sagen, er ist rechtsextrem, antisemitisch, er hat Verschwörungsmythen drauf und sorgt gerade bei Eltern für enormes Spaltungspotenzial. Kurzum, er ist Gift für die Gesellschaft. Aber stimmt das denn auch wirklich? Ich habe mit dem Österreicher, der im gesamten deutschsprachigen Raum abertausende Anhänger hat, Kontakt aufgenommen. Gerade ist er in Thailand auf Urlaub, aber schon bei meinem ersten Mailversuch meinte er, ja, okay, darüber können wir sprechen. Und by the way, er verstünde diese Unterstellungen überhaupt nicht. Er sehe das ganz anders. Ich habe das erste Mal etwas von Ricardo gehört bei meinen Recherchen zur Anastasia-Bewegung. Das ist eine als esoterische Sekte geltende Bewegung. Und was ich daraus gefunden habe, könnt ihr in Folge 65 und 66 nachhören. Aber jetzt hören wir mal Ricardo selbst und fangen wir an. Lieber Ricardo, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben ein Du vereinbart, obwohl wir uns eben bis auf die paar E-Mails gar nicht kennen. Also hallo und herzlich willkommen bei Fair and Female.
Ja, grüß dich Barbara, liebe Grüße aus Thailand.
Ricardo, du hast einen Verein, der heißt Wissenschaft Freiheit und du selbst gibst auch viele Kurse und Workshops zum Thema alternatives Lernen. Ist denn das bestehende Bildungssystem so kaputt, dass man es zerstören muss und was Neues machen muss?
Nein, man muss nichts Neues daraus machen und das wissen ja die meisten nicht. Ich bin ja zu 90% an staatlichen Schulen eingeladen. Also die meisten glauben immer, ich bin in Alternativschulen oder baue viele freie Schulen auf. Ich werde fast nur eingeladen von staatlichen Schulen. Und mein Grundkonzept geht ja auch dahin, dass man sagt, was kann man zuerst verbessern? Ich habe das Modell Schule der Zukunft in zwei Schritten. Das habe ich mit über 50.000 Kindern ausgearbeitet. Und da geht es vor allem im Schritt 1 darum, wie können wir beim bestehenden Schulsystem Dinge verbessern, sodass die Kinder Spaß haben am Lernen. Also man muss es nicht zerstören. Ich bin überhaupt kein Freund von Zerstörung, sondern dann stehe ich auch für was Neues. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe die Schule gerne, mein Kind geht dort gerne hin, dann gratuliere ich den Menschen. Es gibt grandiose Schulen, es gibt grandiose Lehrer und ich bin überhaupt gegen gar nichts. Ich bin nur gegen, wie soll ich das sagen, wenn einem etwas aufgedrückt wird. Ich bin ein extremer Freund von einer freien Meinung, von dem, dass man frei handeln und frei entscheiden kann. Und das sehe ich halt manchmal in der Schule nicht. Und das ist auch das, was mir die Kinder sagen. Also sie wollen einfach mitbestimmen können, sie wollen entscheiden können, hey, irgendwie jetzt diese Matheformel, die interessiert uns weniger, als dass wir jetzt ein bisschen mehr Sport machen oder mehr praktische Dinge vor allem erleben. Also die Kinder sind so interessiert an praktischen Dingen. Alles, was in Richtung etwas reparieren geht, kochen lernen, was brauche ich später mal im Leben. Aber natürlich auch Lesen, Schreiben und Grundrechnungsarten. Also nicht ein einziges Kind hat sich bei mir je beschwert, dass es lesen lernen musste. Manchmal um die Methodik des Lesens lernen, manchmal, dass der Lehrer langweilige Bücher vorgestellt hat. Aber sie haben alle gesagt, Lesen lernen macht Sinn. Aber wir lernen speziell in der Mathematik, in der Oberstufe Dinge, wo die Kinder merken, das braucht 99,999% der Erwachsenen nie wieder. Und das Problem entsteht immer im Gehirn, wenn ich A sage und der hört das und er sieht aber B. Das heißt, wenn man mich jetzt im Video sieht und ich würde behaupten, ich habe 180 Kilo, dann werden mir das Menschen nicht glauben, wenn sie mich sehen, weil so sehe ich nun mal nicht aus. Und wenn ich jetzt dem Kind sage, du, das macht ganz viel Spaß, das brauchst du, das hört er. Und er sieht dann die Erwachsenen nie dabei, dass sie Spaß haben, wenn sie jetzt zum Beispiel binomische Gleichungen lösen und das nie im Alltag umsetzen, dann haben die ein Problem damit. Und mir geht es nur darum, auf mich kommen diese Menschen alle zu. Ganz ehrlich, ich habe mir geschworen, nach meiner Schulzeit, ich betrete nie wieder ein Schulgebäude. Ich wollte nie wieder etwas mit Schule zu tun haben und es ist einfach passiert. Es sind die Eltern auf mich zugekommen, vor allem von staatlichen Schulen, und sagen, wir haben Probleme. Und dann habe ich angefangen, damit mich zu beschäftigen.
Okay, also wir halten fest, du bist viel in staatlichen Schulen unterwegs und du hast eben diesen Spaß am Lernen. Das habe ich jetzt rausgehört. Das, dagegen ist wahrscheinlich auch überhaupt gar nichts zu sagen. Ich würde gerne mit dir auf ein Thema kommen, das vor allem seit der Covid-Pandemie viele beschäftigt hat. Es geht um das Thema Homeschooling, also eigentlich um den häuslichen Unterricht. Und da hat im aktuellen Bericht der Bundesstelle für Sektenfragen wurde das Thema behandelt, also häuslicher Unterricht. Und jetzt muss man sagen, während Covid ist diese Anzahl von Kindern, die sozusagen aus dem Regelbetrieb rausgenommen wurden, ich rede jetzt nicht von Lockdowns, wo das alle machen mussten, sondern danach oder dazwischen, ist ziemlich angestiegen. Jetzt ist Österreich ein kleines Land, aber dennoch hatten wir 2021 circa, also mehr als 7000 Kinder, die das betroffen hat, Schülerinnen und Schüler. Der Bericht wurde im Juni 2023 abgeschlossen, da waren es nur noch 3200. Das sind jetzt nicht so viele, muss man sagen. Aber was mich interessieren würde, weil du dich ja auch sehr dafür einsetzt, was sind denn die besten Gründe, deiner Meinung nach, Kinder zu Hause zu unterrichten?
Also grundsätzlich glaube ich mal die Zahlen nicht von dem, was zu Hause unterrichtet wird. Ich kenne hunderte Schuldirektoren, die haben mir alle andere gemeldet. Ich glaube, dass das mehr
oder weniger oder?
Viel mehr, viel mehr.
Ja. Von also welche Zahlen kennst du denn?
Eher so an die bis zu 30.000 bis 40.000.
In Österreich?
In den Spitzenzeiten 22, genau, die sich abgemeldet haben. Und ich nenne jetzt absichtlich keine Namen, aber ich habe ehemalige Bildungsminister oder Direktoren, die an den Stellen waren, die mir das auch so gemeldet haben. Die haben sich auch ein bisschen kaputt gelacht über die öffentlichen Zahlen, muss ich jetzt hier dazu sagen. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Mir sind die Zahlen ja auch ganz egal. Und wenn man in die Welt hinaus sieht, in vielen Gegenden der Welt ist es ganz normal, dass man Homeschooling erlaubt. Also in Amerika gibt es Regionen, das ist ganz normal. Und ich bin ja viel in der Welt unterwegs. Ich war letztes Jahr in Indien für Vorträge. Ich war in Vietnam, ich war in Mexiko, in Italien, in Spanien. Und in ganz vielen Regionen ist es etwas ganz Normales, dass man Homeschooling macht.
Es ist ja in Österreich auch nicht verboten, muss man sagen. Also es ist auch bei uns ja.
Aber es werden einem sehr viele Steine in den Weg gelegt. Und es werden immer mehr Steine. Also wenn man mit den Eltern spricht, was einem dafür bürokratische Hürden in den Weg gelegt werden, die immer mehr werden, vor allem in den letzten Jahren, dann ist das schon nicht sehr toll von dem, was die Eltern einem rückmelden. Und was der Hauptgrund dafür ist, dass die Menschen die Kinder ins Homeschooling hineingeben, ist ganz unterschiedlich. Einerseits, wenn man das Kind anders fördern möchte, also ich habe ja auch viele Jahre Homeschooling erlebt, und es gibt Kinder, die sind sehr introvertiert. Die kommen mit einer Klassengröße von 25, 30 Menschen überhaupt nicht zurecht. Und dann gibt es Kinder, die haben zum Beispiel sehr viele Eltern, also ich habe vor allem alleinerziehende Mamis, die mir folgen, die das Thema haben, ja, das Kind wurde zu früh geboren, zum Beispiel 2 Monate. Und man sagt, wenn man 1 Monat im Bauch verliert, verliert man in etwa 1 Jahr Entwicklungszeit im realen Leben. Also die brauchen einfach mal 2 Jahre jetzt länger im realen Leben. Und
wer
da steht dann
das?
Aber an der Tagesordnung.
Wer sagt das? Also was ist das für, also woher hast du diese Zahl, 1 Monat?
Oh, da müssten wir jetzt in die Geburtsforschung hineingehen. Da habe ich auch viele Videos zum Thema Geburt gemacht. Dann natürliche Geburt, was bei den Geburtstraumatisierungen, wenn Geburten traumatisierend sind, sieht man einfach die Entwicklungsschritte bei den Kindern, die hinken einfach ein bisschen nach. Da habe ich ganz viel mit den Kindern auch gearbeitet. Und ja, müssten wir jetzt in das ganze Geburtsthema hinein. Aber das ist meine Erfahrungswerte und da gibt es auch andere Zahlen von anderen Menschen, die sich lange damit beschäftigt haben dazu. Aber können wir gerne was Eigenes dazu machen oder ich habe eine eigene Sektion bei mir auf der Homepage zum Thema Geburt.
Okay, und, aber, ja. Aber grundsätzlich, also du redest von introvertierten Kindern und von Kindern, die eine andere Entwicklungsgeschwindigkeit haben. Dann ist es gut, sie in den häuslichen Unterricht zu geben.
Es waren jetzt zwei Gründe. Das andere ist, wenn die Kinder einfach sagen, das passt für mich nicht. Also es gibt Kinder, für die passt Schule einfach nicht. Die passen nicht in dieses Raster rein, die passen nicht in dieses Muster rein. Die passen nicht rein, dass man sagt, okay, jetzt ist jetzt Montag, 8.45 Uhr und du bist jetzt 7 Jahre alt geworden, du musst jetzt diese Grammatikregel jetzt lernen. Das passt für manche einfach nicht, was ich vollkommen verstehe, weil das ist etwas, was wir als Erwachsene auch nie akzeptieren würden, dass wir in einem gewissen Alter, zu einem gewissen Zeitpunkt etwas Gewisses leisten müssen. Es gibt Frauen, die sind mit 17, 18 Jahren vollkommen bereit, ein Kind zu bekommen und es gibt Frauen, die sind mit 30 noch nicht bereit, ein Kind zu bekommen. Und genauso ist es bei den Kindern. Und ich sehe in jedem Kind ein unendliches Potenzial. Ich habe noch kein dummes Kind getroffen, noch nie. Und ich habe sehr viele Nachhilfestunden gegeben. Aber ich habe Kinder, die brauchen einfach länger. Ich habe Kinder, die brauchen eine andere Art der Betreuung. Es gibt Kinder, die brauchen viel mehr die Einzelbetreuung. Es gibt Kinder und Eltern, die wollen den Kindern andere Werte beibringen. Sehr viel ist es so, dass wir Lerngruppen gegründet haben mit ganz anderen Schulfächern. Also ich sage auch, ich habe 5 andere Schulfächer. Wir haben andere Hauptfächer definiert, wo wir zwar Lesen, Schreiben und Mathematik dabei haben, aber da kommt dann dazu Kochen, da kommt dann dazu sowas wie Selbstversorgung, da kommen Sachen, Dinge wie Reparieren oder Verträge ausfüllen hinzu. Und manche sehen das einfach wichtiger fürs Leben, als gewisse Dinge zu brauchen, die man dann eh vergisst und nie anwenden kann. Das sind meistens die Hauptgründe von den Eltern.
Okay, also das sind deine Rückmeldungen von Eltern und Kindern. Du denkst auch, dass die Zahlen ein Vielfaches höher sind. Ich gehe nochmal kurz zurück zu dem Begriff Homeschooling. Der ist ja tatsächlich sozusagen breit bekannt geworden, eben in den Lockdowns während Corona. Und jetzt, ich habe selber 2 Kinder, also ich weiß, was das bedeutet, wenn man diese Kinder durch die Corona-Zeit bringen musste. Und egal in welchem Alter, also wenn du selbst unterrichten musst, dann geht das nur mit großen Abstrichen, was sozusagen deine Erwerbsarbeit betrifft. Und nachdem du jetzt sagst, es kommen so viele bürokratische Hürden dazu und so, ja, das verstehe ich schon alles, aber an sich jetzt sozusagen aus der Perspektive der Eltern und jetzt nochmal ganz speziell der Mütter, ist es ja in der Vision schon so, dass man dann sehr viel Zeit für diese Arbeit mit den Kindern investieren muss. Das geht mit einem traditionellen Geschlechterbild einher, sozusagen zu Hause zu sein, Kinder dann nicht mehr nur aufzuziehen und sich um Haushalt und alles zu kümmern, sondern eben auch diesen Unterrichtsarbeit zu leisten. Ist das Teil deiner Vision sozusagen, dass das dann so sich in der Realität abzeichnet?
Nein, absolut nicht. Weil deswegen kommen ja genau die Menschen zu mir. Schule der Zukunft Schritt 1 heißt, wir nutzen weltweit bekannte Lerntechniken wie Memotechnik, Logitechnik, Speedreading, indisch-schwedische Mathematik, marokkanisches Fingerrechnen oder ähnliches, um diese Zeit massivst zu verkürzen, speziell in der Volksschulzeit. Das heißt, ich spreche hier von circa 1 Stunde am Tag, um trotzdem die gleichen Lernergebnisse zu erzielen. Das ist ja der Hauptgrund, warum die Eltern oder auch die staatlichen Schulen zu mir kommen, weil wir die Lernzeit drastisch verkürzen können. Und ob die Eltern jetzt, also die Mama jetzt zu Hause ist oder nicht, und es sind auch teilweise die Papis, die das zu Hause machen, das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Ja, also ich war auch, wie ich mit meiner Partnerin zusammengekommen bin, die war vorher erwerbstätig und dann wir sind natürlich auch irgendwann auf das Thema Kinder gekommen und ich für mich habe ganz klar gesagt, habe mir auch ein Video drüber gemacht, sage ich, mir ist das egal. Du musst dich damit wohlfühlen. Wenn du arbeiten gehen möchtest, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Und wenn du sagst, du willst zu Hause bleiben als Hausfrau, sage ich, ich kümmere mich um den Rest, dann ist es vollkommen für mich in Ordnung. Du willst einen Zwischenschritt machen, du willst dich selbst, ist mir alles nicht wichtig, aber ich will, dass du dich wohlfühlst dabei. Ja, und es gibt Frauen, also eine meiner besten Freundinnen aus Deutschland, das ist so eine richtige Power-Geschäftsfrau. Also das wäre komisch, wenn die zu Hause wäre beim Kind. Wenn die jetzt aber Homeschooling machen würde, das ist meine erste Empfehlung, such dir jemanden, der das liebt. Du musst das mögen. Es ist nicht so, dass jeder das kann. Es ist nicht so, dass jeder Elternteil einem Kind Schuldinge beibringen kann, vor allem wenn er selber vielleicht noch Schultraumatisierungen drinnen hat. Man muss ja nicht jeder alles können. Ja? Okay. Also ich bin überhaupt nicht für dieses Rollenbild. Ich bin auch hier dafür, dass jeder da frei entscheiden soll. Und warum aber die Menschen zu mir kommen, ist, weil es sowohl, wenn die Eltern zu Hause bleiben, als auch wenn sie erwerbstätig sind, mit den Lerntechniken möglich ist, zumindest im Pflichtschulbereich, das zu Hause zu machen in viel kürzerer Zeit.
Hm. Hast du eigentlich selbst Kinder?
Nein, sonst könnte ich nicht so viel unterwegs sein.
Nein, okay.
Also ich hab mir geschworen, wenn ich Kinder habe, dann bin ich fast Vollzeit zu Hause, weil ich das sehr, sehr genossen habe. Wir haben ja 3 Jahre in Peru, in Südamerika, unter den Indianern verbracht. Und ich habe das einfach so genossen, dass Papa und Mama den größten Teil der Zeit da waren. Also sie waren immer da, haben Grundstücke gearbeitet, haben Bäume gepflanzt, Obstplantagen aufgebaut, am Haus umgebaut, aber sie waren immer greifbar. Und manche Dinge wollte ich einfach mit Mama besprechen, manche wollte ich einfach mit Papa besprechen. Und ich habe das als Kind so genossen, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich Kinder bekomme, möchte ich ein paar Dinge abgeschlossen haben und dann bin ich auch voll für das Kind da.
Okay. Nochmal zu deinem pädagogischen Grundgerüst. Es gibt in Deutschland einen Sektenexperten, der heißt Matthias Pöhlmann und der hat über dich schon viel gesagt und geschrieben, wurde schon viel publiziert. Ich zitiere da mal nur einen Satz, der geht so, Zitat, Ricardo Leppe wird in vielen Kanälen als Bildungsexperte dargestellt, dabei verfügt er über keinerlei pädagogische Ausbildung. Und weiter sagt er, sein Verein Wissenschaft Freiheit ist ein Knotenpunkt in der rechtsesoterischen und verschwörungsideologischen Vernetzung und Teil der Anastasia-Bewegung. Was sagst du dazu?
Ich sag dazu, dass du die erste Journalistin bist, die mir diese Fragen stellt. Niemand von all diesen Menschen, die mich hier verurteilen, hat mir diese Fragen jemals gestellt. Ich habe die Zeitungen angeschrieben, es gibt Zeitungen auch in Österreich, die haben sogar meinen Namen falsch geschrieben, die haben meine Schullaufbahn umgeschrieben, ich habe ihnen das gemeldet. Niemand, nicht einer von denen hat sich bei mir zurückgemeldet. Und meiner Meinung nach ist Journalismus, dass man sich beide Seiten anhört. Und ich habe kein Problem, wenn man mir das vorwirft, ich habe kein Problem, wenn man sagt, der Ricardo ist ein blöder Arsch oder der geht in die und die Richtung, aber man sollte sich beide Seiten anhören können. Und all diese Menschen haben über mich geschrieben und nie mit mir gesprochen. Beginnen wir mal bei der Anastasia-Bewegung. Ich werde in Deutschland hingestellt, ich habe sogar einen Wikipedia-Artikel darüber abbekommen, dass ich werde da quasi als Chef der Sektenführung in Deutschland dort hingestellt dazu. Ich war noch nie bei einem Treffen dort bei denen in Deutschland. Ich bin in keiner von den Gruppen dort in Deutschland dabei. Ich habe nie Gespräche darüber geführt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe diese Bücher, so wie sehr, sehr viele andere Bücher in meinem Leben gelesen. Ich habe ein kurzes Video darüber gemacht. Ich sage in diesem Video ganz klar, da gibt's ganz viele tolle Aspekte, vor allem wenn es um Kindererziehung, wenn es um Garten und Leben, Mensch und Natur geht. Und es gibt auch Aspekte, die ich nicht mag. Das sage ich an jedem anderen Buch genauso. Ich habe politische Bücher gelesen, ich habe von einem Elon Musk die Bücher gelesen und ich bin zum Beispiel da in vielen Bereichen der Meinung und in vielen Bereichen nicht. Das ist okay. Ich kenne nicht ein Buch und nicht eine Szene in meinem Leben, wo ich sage, da bin ich 100% einer Meinung. Ja? Sondern ich nehme mir das raus, was mir gefällt. Das sage ich auch ganz klar so. Ich habe auch 2 Videos gemacht, wo ich sage, ich empfehle niemandem im deutschsprachigen Raum, eine Schule nach diesem Prinzip zu gründen, weil das auch bei Kindern Probleme macht, wenn die Umgebung nicht passt. Ich habe mit Schülern von dort gesprochen, ich habe den positiven Aspekt davon beleuchtet, den kann man sich rausnehmen, dieses Kinder mit Kindern lernen ist grandios und es sind ganz viele Kinder an diesem militärischen Drill auch eingegangen. Also habe ich auch darüber gesprochen und gesagt, das würde ich nicht machen. Aber es gibt 2, 3 sehr positive Aspekte, die würde ich übernehmen und in bestehende Schulen einbauen. Das ist es für mich zur Anastasia-Bewegung. Also, Und der Rest ist, keine Ahnung, wo die das rauslesen. Ich habe die 2 Dinge gemacht. Ich habe eine Schülerin, die dort an der Schule war, die war 3 Monate als Austausch, die habe ich interviewt 2-mal oder ich glaube 3-mal sogar. Wir haben dort die positiven Aspekte beleuchtet und ich habe 2 Videos gemacht, wo ich gesagt habe, ich würde so keine Schulen gründen, ich würde das niemandem empfehlen. Nehmen wir diese 2, 3 positiven Aspekte raus und bauen die ein, wenn es in einen Schulalltag hineinpasst.
Also die Anastasia-Bewegung, das muss man vielleicht kurz dazu sagen, begründet sich mehr oder weniger auf eine 10-bändige Geschichte, geschrieben von Wladimir Mekre. Das ist der Autor, der heißt so nicht wirklich, aber als ein russischer Autor. Und bei Anastasia geht es um eine Art Feengestalt und die manchmal mit dem Leser oder der Leserin spricht und manchmal sozusagen die Welt beschreibt, die eine gute verspricht zu sein und es geht im Prinzip ein bisschen um Autonomie, um darum, dass man Landsitze gründet, wo man sich selber versorgen kann. Dagegen ist wahrscheinlich auch überhaupt nichts zu sagen. Aber es gibt dann auch sehr antifeministische und auch vor allem antisemitische Passagen, die eben auch kritisiert werden. Und das ist halt immer so eine Frage. Kann man sich da irgendwie eine Sache rausnehmen? Kann man sich aus einer Bewegung, die ganz, ganz stark zusammenhängt sozusagen, es wird auch immer von Paralleluniversen und Parallelgesellschaften gesprochen, ist das denn so einfach zu sagen, okay, ich nehme eines raus, guter Umgang mit der Natur zum Beispiel, und kann dafür alles andere wegstreichen? Ich glaube, es ist nicht so einfach. Und ich habe gehört in den Recherchen zu meinen beiden Folgen einen Podcast, der heißt Seelenfänger, und da beschreibt eine Tochter, deren Mutter bei dieser Anastasia-Bewegung war, wie einengend und wie schwierig und ausgrenzend, also sozusagen gesellschaftlich ausgrenzend, das für sie als Kind war, das alles mitmachen zu müssen und unter anderem auch den Unterricht, also gar nicht mehr im Sozialgefüge mit anderen Kindern zu sein, andere Teile der Gesellschaft auch gut kennenzulernen, auch davon zu lernen. Also ich stell in Zweifel, dass man sagt, ich nehme mir zwei Dinge, die ich super finde, und alles andere schiebe ich dann zur Seite. Ich glaube, so funktioniert diese Art, also so funktioniert die Anastasia-Bewegung, glaube ich, nicht.
Aber ich war ja nie bei diesen Bewegungen dabei. Das ist ja der Witz an der Geschichte. Ich war dort ja nie. Ja? Also ich kenne ein, zwei Leute, die sehr viel davon halten, die auch diese Landsitze gründen. Ich habe das dort, die ein, zwei, die ich besucht habe, da bin ich mal zufällig hingekommen und einmal wirklich eingeladen worden zu einem Vortrag dort. Ich habe das nicht wahrgenommen. Ich sage ganz genau das Gleiche, was ich bei meinen anderen Vorträgen mache. Und ich würde auch mein Kind, wenn das zu mir sagt, du Ricardo, ich möchte, oder Papa, ich möchte in eine staatliche Schule, würde ich nie Nein sagen. Ich bin da absolut dagegen. Ich stelle immer alles offen. Ich stelle immer alle Möglichkeiten dar. Und jeder soll dann frei entscheiden. Also ich würde meinem Kind die staatliche Schule zeigen, ich würde ihm eine alternative Schule zeigen, ich würde ihm eine Montessori zeigen, vielleicht eine freie Schule, dann soll der frei entscheiden.
Ja, ja, und glaubst und du wirklich, sagt, dass ein, aber glaubst du wirklich, dass ein Kind, wenn es sozusagen 5 oder 6 Jahre alt ist, entscheiden kann, also diese Entscheidung treffen kann, dass, also sozusagen in Erfahrung mit Kindern, es gibt ein Alter, da kann man ihnen noch nicht mal zur Auswahl geben, welchen Käse sie gerne hätten. Das ist zu viel Verantwortung sozusagen. Und da gibt es zu wenig Erfahrungswissen dazu, um das zu entscheiden. Irgendwann, nachdem alle Käsen ein paar Mal probiert wurden, können sie diese Entscheidung treffen. Aber ein Kind entscheiden zu lassen, welches System der Bildung möchtest du besuchen, das ist, finde ich, eine Überforderung.
Da haben wir vielleicht aneinander vorbeigesprochen, der kann ja dann jederzeit auch wieder umwählen. Ich möchte ihm alles zeigen, so wie wir jetzt den Käse hernehmen. Ich zeige ihm verschiedene Käsesorten und dann soll er mal sagen, welcher schmeckt dir. Und wenn der in einem Jahr sagt, du Papa, das Homeschooling taugt mir nicht, ich möchte doch in die Schule gehen, dann würde ich das sofort ermöglichen. Aber zurück zu der Bewegung. Ich glaube, dass man aus allem Aspekten etwas Positives gewinnen kann, auch wenn man jetzt zum Beispiel mal eine schlechte Erfahrung hat. Man kann immer was Positives rausbewegen. Und ich habe diese 10 Bücher gelesen. Es sind wahrscheinlich 5% bis 10% der Inhalte, die in diese Richtung gehen, die vorher beschrieben worden sind. Der Rest geht in eine ganz andere Richtung. Dass da teilweise was anderes daraus gemacht wird, genauso wie aus manchen kirchlichen Sekten, wo dann nicht schöne Dinge gemacht werden. Das passiert immer wieder. Das liegt aber meiner Meinung nach hier mehr an den Menschen, die sich versuchen, wieder an etwas festzuklammern, weil sie nicht zufrieden sind vielleicht mit dem, was gerade aktuell ist. Und dann gehen sie irgendwo anders hin und machen das teilweise sehr fanatisch. Mhm. Und das ist eine Art von Extremismus, die ist nirgendwo gut. Ob die links, ob die rechts, ob die in allen Religionen, die funktioniert nirgendwo gut. Und da gibt es überall Menschen, die einen Mist damit machen. Ja. Und ich würde auch nie, also ich habe keine Religion, ich habe keine politische offizielle Gesinnung, ich bin bei keiner Gruppe oder sonst irgendetwas dabei. Ich bin da sehr freiheitsliebend. Und wenn man sagt, da sind antisemitische Vorwürfe dabei, die man mir auch vorwirft, ich habe dort auch überall hingeschrieben, gesagt, wo ist diese Aussage von meiner Seite? Ich bin gegen jede Art von Ausgrenzung. Ich habe auch mal einen Vorwurf gekriegt, ich bin frauenfeindlich. Ich habe 90% Frauen, mit denen ich arbeite. Ich habe fast nur Mamis, mit denen ich arbeite. Ich habe mit jüdischen Familien Projekte, ich habe mit Synagogen zusammengearbeitet, ich habe in Afrika Projekte, wir haben in Indien Projekte, ich habe in Arabien Projekte, ich habe in Pakistan Menschen, mit denen ich da arbeite. Also es gibt keine Volksgruppe oder Religionsgruppe, mit denen ich nicht rede oder mit denen ich nicht Projekte aufbaue. Und dann mir vorwerfen, ich bin ein Rassist oder ich verbreite antisemitische Thesen, finde ich dann immer wieder mal lustig. Ja? Also vor allem, wenn man mir nicht sagen kann, das ist eine. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, Terry Carter, dass du gesagt hast, schwarze oder gelbe Menschen sind XYZ, dadurch fühlen die sich beleidigt und die würden mir das auch sagen. Ich würde mich sofort öffentlich entschuldigen und ich würde dieses Video runternehmen. Aber man muss es mir zeigen. Man muss mit mir darüber reden und nicht sagen, du bist ein Rassist, aber ich sage dir nicht warum.
Okay. Dann einen Aspekt, den dieser Sektenexperte aufgeworfen hat und den ich vorher auch erzählt habe oder zitiert habe, ist, du hast eigentlich keine pädagogische Ausbildung. Du bist Zauberkünstler, was eine tolle Sache ist. Ich glaube, jeder und jede, die mal einen Zauberkünstler gesehen haben oder eine Künstlerin, wissen, dass das sehr, wie soll man sagen, sehr eine herausfordernde Talente bedingt, um das tun zu können und wahrscheinlich auch viel lernen. Aber eben pädagogische Ausbildung hast du keine. Und ich frage mal ein bisschen ketzerisch hinein, manchmal sind ja die eigenen Defizite auch ein bisschen ein Antrieb, Systeme zu kritisieren. So nach dem Motto sozusagen, ich habe keinen Uni-Abschluss, deswegen ist alles auf der Uni, das gelehrt wird, eigentlich unbrauchbar. Ist das dein Motor auch sozusagen, sich auf Ausbildungen, also Ausbildungen, die du selber nicht hast, dann irgendwie auch in Misskredit zu ziehen?
Nein, überhaupt. Und ich zeige auch ganz vielen, also ich arbeite mit vielen, also ich war auf Universitäten, ich habe denen gezeigt, wie sie Medizinaufnahmeprüfungen schneller machen, wie sie die fürs Jurastudium leichter lernen. Also ich arbeite mit ganz vielen Studenten zusammen und ich sage, wenn das einer möchte, klar, kann er das machen. Ich für mich möchte es nicht. Ja, das ist aber einfach, weil ich ein extrem freiheitslebender Mensch bin. Mich stört es auch, mit anderen Menschen im Raum zu lernen, weil ich eine ganz eigene Art habe für mich zu lernen und ein ganz anderes Tempo habe für mich zu lernen. Es gibt Menschen, die brauchen andere. Also mein mittlerer Bruder, der braucht andere Menschen, um zu lernen. Ich brauche das nicht. Ich ziehe mich zurück mit Büchern, mit Wissen und arbeite mir meine eigene Art davon aus. Und für mich war es immer schon interessant, das zu machen, was andere noch nicht gemacht haben. Ich bin auch meines Wissens der einzige Zauberkünstler in Österreich, der direkt nach der Schule sich dabei angemeldet hat. Ich kann mich noch damals erinnern beim Finanzamt, wie ich mit, was war ich, 19 oder 20 war ich noch im Zivildienst, glaube ich. Und da bin ich hingegangen und gesagt, ja, ich würde mich ganz selbstständig machen. Und ich sage, ja, das war's. Und ich als Zauberer, so wie jetzt, ne, dafür gibt's kein Gewerbe. Ich sage, nein, wirklich, ich möchte als Zauberer mich selbstständig machen. Die haben mich 10-mal zu Stellen weitergeschickt, bis der Letzte gesagt hat, hier hast du deine Steuernummer, melde dich in einem Jahr nochmal, wenn du das überhaupt noch machst. Also das hat mich interessiert. Ja. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand eine offizielle Ausbildung macht. Ich für mich halte nur nicht so viel davon, wenn man etwas verbessern möchte. Weil, wie heißt es so schön, wenn du andere Ergebnisse willst, musst du andere Wege gehen. Das habe ich einfach gelernt im Leben. Und wenn ich jetzt bildungstechnisch andere Ergebnisse möchte, als ich die aktuellen habe, darf ich andere Wege gehen. Und ich habe nie gesagt, ich bin Bildungsexperte. Ich habe nie gesagt, ich habe studiert. Und ich würde das auch nicht sagen, weil ich, wie ich ja vorher erwähnt habe, ich wollte nie wieder was mit Schulen zu tun haben. Das ist passiert. Ich bin, was ist jetzt her, 8 Jahre, 8,5 Jahre in etwa. Ich habe für mich gelernt. Also Memotechnik und Logitechnik zum Beispiel sind in der Zauberei was ganz Normales. Und ich bin extremst wissbegierig. Also wirklich von Astronomie zur Geologie, zur Politikwissenschaft, zu auch Dingen wie einer Astrologie. Es interessiert mich einfach fast alles in meinem Leben. Und da war immer das Thema, wie kriege ich noch schneller Informationen in meinen Kopf hinein. Daraufhin habe ich mich mit Lerntechniken sehr viel beschäftigt. Und es ist so, wie ich es in meinem Video sage, ich bin im Freibad gelegen, in Ternitz, und habe dieses indische Fingerrechnen gemacht und habe da einfach rumprobiert, wie gewisse Dinge da schneller laufen können für mich, weil ich auch in der Zauberei bei manchen Karten nur muss ich extrem schnell Kopfrechnen können dafür. So dass man gar nicht denkt, dass das Kopfrechnen sein könnte, da müsste ich jetzt in den Trick hineingehen. Aber und da war eine Lehrerin, hat gesagt, zeig das doch mal meiner Klasse. Und daraufhin ist das losgegangen. Ich habe das nie vorgehabt.
Ja, das ist ja auch wirklich spannend und es gibt ja beeindruckende Beispiele auch von Gedächtnis, Olympiaden und wo man das auch sieht, das sind eben Lernmethoden, die ja, die beeindrucken, anders kann man es eh nicht sagen, aber das ist sozusagen das Wie, aber was mich schon interessieren würde, ist das Was, weil wenn du sagst, du bist vielfach interessiert in vielen verschiedenen Bereichen, aber wo sind denn deine Quellen? Wo nimmst du denn das Wissen dann her, dass du mit diesen Methoden dann dir schnell beibringst, vielleicht auch anderen schnell beibringst? Weil das ist ja wiederum sozusagen ein bisschen ein USP von Schule und auch vom Bildungssystem, dass man sagt, okay, eigentlich wäre es gut, wenn unsere Gesellschaft so einen Wissenskanon hat, damit man gut miteinander tun kann am Ende. Wo greifst du dahin?
Bin ich definitiv dafür, man sollte ein Basiswissen haben, vor allem Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten. Da bin ich sogar, dass man es viel mehr vertieft, als man es jetzt in der Schule macht. Wir haben ganz viele Kinder, die können nicht sinnerfassend lesen danach und die können auch nicht wirklich gut schreiben, die können auch nicht wirklich gut rechnen, speziell wenn der Taschenrechner dann in der Schule mal Einzug findet. dann bin ich dafür, dass hier sogar viel mehr gemacht wird. Und wo ich mein Wissen her habe, ich gehe immer direkt dorthin. Also ich gehe dorthin, wo kommt die Quelle her, dort sehe ich mir das direkt an. Und das ist das, warum Eltern sagen, mir den Bildungsexperten aufdrücken, ist, weil ich halt dauernd praktisch vor Ort war. Also ich habe hunderte Schulen besucht, ich habe mit weit über 100.000 Kindern vor mir gearbeitet und eben 50.000 Kinder gefragt, wie sie sich Lernen und Schule vorstellen. Ich habe über 20.000 Lehrer vor mir gehabt und mit denen gesprochen und daraufhin diese Dinge ausgearbeitet. Und ich habe oft nicht gewusst, was funktioniert. Ich hatte eine neue Idee, ich hatte eine neue Technik. Ich habe mit der ersten Klasse am Montag in der Früh das probiert, mit der zweiten Klasse habe ich die andere probiert, habe ich geschaut, was funktioniert besser. Mit der dritten Klasse habe ich die Methode, die besser funktioniert, wieder weitergemacht. Und so hat sich das über Jahre einfach entwickelt. Also das ist, aber das sind alles Dinge, die gibt es schon auf der Welt. Also ich habe das meiste davon weder erfunden noch sonst etwas. Aber Schule ist etwas, wo man nicht sieht, wo funktioniert es besser. Wenn man jetzt zum Beispiel mit Fußball, sagen wir mal, Österreich oder Deutschland verliert jedes Mal gegen Mannschaft XY, dann schickt man dort die Trainer und sagt, hey, wie trainieren die in Spanien, haben die andere Ideen, haben die andere Ernährungspläne? Wir wissen aber zum Beispiel, dass die Skandinavier besser sind im Sprachenlernen. Wir wissen, dass die Asiaten besser sind in mathematischen Bereichen. Warum sieht man sich nicht an, was die anders machen? Und ich mache eben solche Dinge. Deswegen war ich auch eben im Raj Bhavan, also das ist dieser Regierungspalast, nennt man den in Indien so, dort eingeladen. Oder in Vietnam im Bildungsministerium, weil die auch sehr interessiert sind, hey, was machen andere Länder, wo können wir wie profitieren? Und das kritisiere ich schon sehr stark, das wird bei uns überhaupt nicht gemacht. Das wird nicht nachgesehen, hey, warum machen die anderen das anders? Und ich habe ja, weiß nicht, wie viele Mathelehrer vor mir gehabt und die haben alle gesagt, hey, so habe ich das noch nie gesehen. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schade, vor allem diesen Aspekt, wie lernen wir etwas? Was wir lernen, möchte ich gar nicht großartig vorgeben. Ich empfehle 5 Schulfächer, die als Basis dienen sollten, aber ich sage wenig was. Das ist nicht meine Aufgabe, weil sonst wäre ich ja wieder in der Position, dass ich jemandem was aufdrücke. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht möchte in meinem Leben. Also würde ich es nie mit anderen tun. Ich möchte denen hauptsächlich beibringen, wie sie etwas lernen, Basiswerkzeuge dazu mitgeben und was dann derjenige damit macht. Ob der Arzt, Mechaniker, Heilpraktiker oder Installateur wird, das geht mich überhaupt nicht an.
Ja, warum mich deine Quellen irgendwie ein bisschen interessieren ist, ich habe ja von diesem Bericht zur Sektenbeobachtung gesprochen und in dem Bericht ist dir ein ganzes Kapitel gewidmet oder zumindest ein langer Absatz und da geht's auch darum, dass man dir vorwirft, dass du und auch dein Bruder, ihr habt gemeinsam einen Podcast, auf Falschinformationen zurückgreift. Also du bist eben eher für den Bereich Bildung und dein Bruder Elias hat eher das Thema Gesundheit. Und der Vorwurf ist sozusagen beide, ihr habt beide eben keine fachliche Ausbildung dazu und die Falschinformationen werden in einem Beispiel, das sage ich dir jetzt gleich, ein bisschen nahbar gemacht. Da geht es um ein Video, das am 25. Mai 2023 von euch produziert oder live gegangen ist. Und die Behauptung darin ist, dass die Hauptursache für Autismus Fremdinjektionen im Kindesalter wären. Und dass Autismus mittels einer Darmreinigung mit Chlordioxidlösung zur Ausleitung von Schwermetallen behandelt werden solle. Also ich bin keine Medizinerin und vielleicht hat das irgendeine Basis, aber Autismus kenne ich zumindest in meinem privaten Umfeld. Das ist schon schräg, was da behauptet wird. Also ich frage mich jetzt wirklich, jetzt frage ich dich, wo kommen diese Infos her?
Also wichtig, wir machen darüber sehr wenig. Ich habe sicher 400 Videos online. Ich habe wahrscheinlich 5 oder 6 Videos in diesem Bereich hinein, weil wir die Fragen von den Eltern bekommen, weil wir da Erfahrungswerte haben. Also es wird immer gesagt, ich rede viel über Anastasia oder über solche Themen. Das ist ja, stimmt ja nicht. Das ist wirklich über 90% meiner Inhalte gehen auf, wie lerne ich etwas. Und dass man das einleitet hinten, glaube ich, sagen wir so nicht, weil da muss man aufpassen damit. Man muss diese Substanzen verstehen lernen. Ich glaube, dass, wenn ich mir die Statistiken ansehe, dass Autismus ist am Explodieren. Ja, vor allem in Amerika, das ist jetzt keine Hexerei, dass man diesen Zusammenhang versteht, wann das begonnen hat, in welchen Gegenden, wenn mehr geimpft wird, dass es auch mehr Autismus gibt. Das ist auch eine offizielle Nebenwirkung auf diesen ganzen Impfbeipackzetteln. Das steht auch einfach offiziell drauf. Und wenn man sich dann Menschen ansieht wie die Amish People in Amerika, von denen ich in vielen Bereichen nicht sehr viel halte, aber in manchen Bereichen so viel wie bei allen, dann haben die das quasi nicht. Und ich habe in Gegenden gelebt, wie zum Beispiel in Peru, wo es keine offizielle ärztliche Versorgung gibt. Da gibt es einen Haufen Probleme mit Hygiene, mit Infektionen, mit allem Möglichen, aber nicht mit Autismus. Und ich habe dann mit sehr vielen Ärzten auch aus diesen Regionen gesprochen, einfach selbst aus Eigenrecherche. Und ich werde immer wieder von Eltern daraufhin gefragt. Vor allem geht es darum, dass ich zeige, wie man mit autistischen Kindern lernen kann. Und dann gebe ich denen auch die Erfahrungsberichte von diesen Menschen dort vor Ort, was die gemacht haben. Ich habe das nie gemacht, muss ich auch dazu sagen. Ich habe keine Kinder, ja, und gebe das denen weiter. Ja.
Aber das heißt, du stehst grundsätzlich zu diesem Zusammenhang, Autismus.
Ich sehe da einen Zusammenhang.
Injektionen, definitiv. Okay. Ein anderes Thema, ich weiß, es ist nicht so gemütlich für dich, aber ich hoffe, es passt trotzdem halbwegs, aber ich möchte da diese Fragen abarbeiten.
Nein, ich finde das auch gut und du bist die Erste, die mir die stellt. Ich habe nichts gegen unangenehme Fragen, die können auch ruhig noch unangenehmer sein, das ist vollkommen in Ordnung. Ich mag es nur nicht, wenn man mir diese Dinge alle vorwirft und mich nicht mal fragt dazu.
Okay, ich habe gesehen, du hast auf dem wirklich rechtsextremen österreichischen Videokanal auf 1 ein Interview gegeben. Der auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet hat dich zum Thema Bildung gefragt. Ja, okay, ist dein Thema, aber auf 1 ist wirklich ein Pool von verschwörungstheoretischen Content, sage ich jetzt mal, und ist auch eine Plattform, wo sich Influencer, sage ich jetzt mal, am mittleren Rechten bis rechtsextremen bis nur rechtspopulistischen Bereich, wie eben die FPÖ ist dort auch ganz stark sozusagen Sponsor, wo sich die halt tummeln. Und ich frage mich halt, stört dich das denn nicht, wenn du dann auf einer Plattform bist, die als rechtsnational gilt und schon auch bewusst an Spaltung von Gesellschaft mitwirkt?
Nein, überhaupt nicht. Weil ich kenne diese Menschen, ich schaue mir die immer vorher an. Ja, zu mir sind diese Menschen sehr freundlich und das waren die einzigen, die mir Fragen gestellt haben. Ich habe Aufträge gehabt von den Grünen, von allen Parteien in Österreich und in Deutschland habe ich Vorträge gehalten. Also es gibt keine Ausnahmen. Ich habe ein bisschen mehr von der ÖVP gehabt als von den anderen. Also da gibt es ein bisschen Unterschiede. Ich war bei allen eingeladen. Ich habe für alle Vorträge gehalten, ich habe für alle Zaubershows schon gemacht in meinem Leben und die laden mich nur seit den Corona-Zeiten nicht mehr ein. Das ist der Unterschied.
Und das ist ja ein Unterschied. Warum glaubst du, ist das so?
Naja, weil ich gesagt habe, wer Kleinkindern Masken aufzwingt, der begeht ein Verbrechen, meiner Meinung nach. Und da stehe ich auch dazu. Bei Kleinkindern hat es riesige psychologische Probleme gegeben. Ich bin teilweise mit hunderten Mails am Tag überhäuft worden und dann habe ich die Aussage getätigt, gesagt, der Erwachsene soll frei entscheiden. Da bin ich dafür. Ich bin nicht gegen, soll jeder machen, wie er will. Aber bei den kleinen Kindern ergibt das massive psychologische Probleme. Wir haben genau gewusst, dass sie nicht der Treiber sind von dem Ganzen. Und wir machen Riesenthemen mit den Kindern für lange, lange Zeit bei denen. Da war ich absolut dagegen. Ich war absolut dagegen und bin ich auch nach wie vor bei kleinen Kindern, denen Masken aufzuzwingen. Und von dem Zeitpunkt an, und ich habe davor sehr positive Artikel aus den Zeitungen bekommen, war ich plötzlich rechtsextrem, Nazi, Antisemitismus und sonstiges. Und keiner wollte mit mir sprechen. Und die haben mit mir gesprochen. Ich habe darüber ganz viele, ganz normale Mamis eben erreicht. Wie gesagt, die meisten Menschen sind alleinerziehende Mütter, die mir folgen. Das ist meiner Meinung nach nicht der rechtsextreme Kreis. Und wenn die mit mir darüber sprechen und ich dort meine Botschaft rausgeben kann, dann mache ich das.
Und dich stört sozusagen die Grundkonzeption von so einem Sender, der ja auch schon unter Beobachtung steht. In Deutschland wurde ihm die Sendelizenz auch wieder entzogen. Dich stört das einfach nicht. Dich stört nicht, in welchem Rahmen du dich aufhältst, sondern, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du sagst, ich kann dort und da irgendwie Menschen erreichen und mir ist das einerlei, wie die ideologisch drauf sind.
Mir ist nicht komplett einerlei, aber wenn du mit diesen Menschen direkt sprichst, mich haben die sehr freundlich beantwortet, die haben mir auch manchmal kritische Fragen gestellt, Demokratie sehe ich nicht so und ich bin für Pluralismus, was das betrifft. Und wenn man sich die ganzen wichtigen Themen in den letzten Jahren ansieht in den Medien, wurde immer nur eine Meinung gezeigt. Also es ist vollkommen normal, dass sich Gegenbewegungen wie auf eins bilden mussten. Druck erzeugt Gegendruck, das ist ein ganz normales Prinzip. Und dadurch ist das so entstanden, meiner Meinung nach.
Okay. Ich habe noch eine Frage.
Aber ganz wichtig noch, ich würde sofort mit einem ORF darüber sprechen, ich würde sofort mit einem offiziellen Bildungsexperten darüber sprechen. Ich habe auch die Einladungen schon mal bekommen, aber es wurde jedes Mal wieder abgesagt. Und ich werfe nicht mit Stühlen um mich, ich werde nicht aggressiv, mit mir kann man normal sprechen. Und wenn man mir auch sagt, hey, schau mal, in dem Bereich haben wir eine viel bessere Idee, was jetzt zum Beispiel die Bildung betrifft, dann höre ich sofort zu. Aber das Problem ist, niemand hat mit mir darüber gesprochen.
Denkst du, du bist punziert, weil du sowas wie mit den Masken gesagt hast? Oder denkst du, dass jetzt auch Medien und Journalisten, Journalistinnen vielleicht auch skeptisch sind, weil von Verschwörungstheorien, also es ist sozusagen immer ja ein schmaler Grat. Also man ist skeptisch irgendetwas oder irgendjemandem gegenüber. Man versucht sich zu informieren. Im Zuge der Informationsbeschaffung, das sind halt Algorithmen auf Social Media und auf den Kanälen natürlich auch sehr feindselig, weil ich habe mir zwei Videos von dir angeklickt, wenn ich dann auf YouTube bin, dann dauert es bei mir noch 3 Klicks und ich bin mitten in einer verschwörungstheoretischen Bubble drinnen. Auf Telegram geht es noch viel schneller. Also sozusagen, es ist ein bisschen eine Sogwirkung. Deswegen glaube ich, ist es nicht wurscht, in welchem Rahmen man wie auftritt. Wahrscheinlich sind auch traditionelle Medien deswegen ein bisschen skeptisch dir gegenüber, weil du mit Auf1 zum Beispiel kein Problem hast. Kannst du dem auch folgen?
Ich war bei Auf1 nicht und die öffentlichen Medien haben mich schon gemieden. Also das war vor Auf1. Da hat es Auf1 noch gar nicht gegeben. Es war direkt nach meiner Aussage über Masken bin ich überall rausgestrichen worden.
Okay. Ich möchte noch auf ein Thema kommen. Wir haben schon kurz gestreift, das ist das Thema Gesundheit, das natürlich dein Bruder stärker bearbeitet, aber auf deiner Website gibt es auch einen eigenen Bereich zum Thema Gesundheit. Mhm. Und die Frage ist, ob du die auch wiederum umstrittene germanische Heilkunde von Dr. Hamer, ob du die unterstützt und wenn ja, warum?
Ich nehme, so wie bei der Anastasia-Bewegung, den Bereich, dass man psychologisch, also die Psyche wirkt immens auf den Körper ein. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis. Ja? Und ich bin weder gegen Schulmedizin noch sonst was, das sage ich in meinen Videos. Ich bin 6 Jahre als Sanitäter beim Roten Kreuz freiwillig gefahren. Ich habe da sehr, sehr viel gesehen in meinem Leben. Und ich bin verdammt froh, wenn ich gegen den Baum fahre, dass da jemand kommt. Aber es gibt sehr viele Aspekte, die bei einem Menschen, die nicht behandelt werden können, wo die Medizin einfach keine Idee hat. Und dann geht man auf die Suche. Das kommt ein bisschen von meinem Papa, der hatte damals eine Schuppenflechte, die ihm niemand lösen konnte. Und bis er dann irgendwann einmal nach Japan in ein altes Kloster gegangen ist und der ihm gesagt hat, hier schau mal, da ist ein psychischer Aspekt auch hinter dem Ganzen da. Und dann war das weg. Und diesen psychischen Aspekt, wo die sagen, der Zusammenhang, hey, schau mal, deine Leber reagiert auch, wenn du viel wütend bist. Da kann ein Konflikt dahinter stehen. Dahinter stehe ich sehr wohl, ja. Aber hinter den anderen Aussagen nicht. Mhm. Und dass das dort das erste Mal rausgegeben wurde, ja, okay, ist nun mal so. Deswegen das jetzt nicht zu nutzen, wäre meiner Meinung nach für mich aus meiner Sicht blöd.
Ja, okay, verstehe ich. Psyche und Gesundheit, das hat miteinander zu tun, ganz stark. Das sehen wir ja auch noch, wenn wir jetzt sozusagen postpandemisch uns auch ansehen, wie viele psychische Krankheiten und viel mehr Bedürfnisse da jetzt auftreten. Das hat sicher miteinander zu tun. Dieser Herr Hamer ist halt trotzdem eine wirklich schwierige Person. Also ihm wurde der Doktortitel entzogen, weil er halt behauptet hat, die Schulmedizin, die dumme alte Schulmedizin sei eigentlich eine jüdische Medizin und sozusagen hat halt antisemitische Ressentiments geschürt. Und da gibt es auch ein Zitat vom Herrn Hamer dann ohne Doktor, dass da heißt, wir Nichtjuden werden gezwungen, weiterhin die jüdische Schulmedizin zu praktizieren. Und zu ganz trauriger Berühmtheit kam der Herr Hamer wegen des Falles Olivia 1995. Das war ein 6-jähriges Mädchen, Olivia Pilha. Und die hatte einen bösartigen Nierentumor. Und dieser Tumor hätte bei zeitgerechter Behandlung eine sehr, sehr hohe Prognose für langfristige Heilung gehabt. Die Eltern von Olivia haben jedoch Chemotherapie und Operation verweigert. Daraufhin wurde ihnen das Sorgerecht für die Tochter entzogen und so weiter. Die Familie hat sich abgesetzt und wurden dann auch gerichtlich belangt, sind erst nach den Verhandlungen zurückgekommen. Olivia wurde dann aber dieser mittlerweile viele Kilogramm schwere Tumor entfernt und erfolgreich behandelt. Die Eltern wurden wegen fahrlässiger Körperverletzung zu, ich glaube, 8 oder 10 Monaten Haft verurteilt. Hamer ist geflüchtet und dennoch ist er sozusagen dieser Meister dieser germanischen Medizin. Immer Hamer selbst ist gestorben vor ein paar Jahren. Aber da stellt sich mir wieder die Frage, das ist doch auch wirklich gefährlich, oder? Also sozusagen diesen einen Aspekt, Schulmedizin ist stringent, ist auch nicht immer nur perfekt, ja, aber ist sozusagen nachvollziehbar. In dem Fall hat irgendjemand Olivia gefragt, ich weiß es nicht, aber jedenfalls die Eltern haben natürlich entschieden für das Kindeswohl unter Anführungszeichen. Wie kannst du dir so einer medizinischen Richtung denn überhaupt was abgewinnen?
Es ist ja nur ein Teilaspekt. Also wenn man bei mir auf den gesundheitlichen Bereich geht, sage ich, wir beginnen mit Atemtechniken, wir beginnen mit mehr Wasser trinken, mit regional, saisonal, biologisch, das sind meine Grundwerte darin, das ist dort ganz klar auch abgebildet, viel mit Kräutern, mit heimischen Wildkräutern zu arbeiten, mit mehr Sport, Bewegung und Ähnlichem zu arbeiten. Und die psychischen Parts, ich gehe in die Psychosomatik ein, ich erkläre dort verschiedene Bücher und unter anderem sage ich, hier, schau mal, vielleicht findest du auch hier Aspekte dazu. Und zu diesen Aspekten, da habe ich an mir überprüfen können, in harten Phasen, wenn die Psyche mal verrückt gespielt hat, wo das körperliche Symptom war und ich habe den ganz klaren Zusammenhang dadurch erkannt, bin für diese Erkenntnisse dankbar und ich stehe nicht zu vielen anderen Aussagen. Das ist jetzt einfach für mich. Ja. Und zudem, dass man sagt, welche Behandlungsmethode, ich finde, man sollte das als Erwachsener, bei Kindern ist das eine andere Geschichte, da müsste man mal vielleicht was Eigenes dazu machen, als Erwachsener, finde ich, sollte man das frei beurteilen für sich dürfen, was ich jetzt als Behandlungsmethode mache. Und zudem, wo man sagt, das ist gefährlich, ja, Contagan hat auch die Wissenschaft gesagt, das war super, es war eine Riesenkatastrophe. Es hat viele medizinische Produkte gegeben, die zu vielen, und da reden wir jetzt nicht von einem kleinen Kind, das an einem Tumor gestorben wäre, hat zu vielen Problemen geführt und es gab keine Restriktionen dazu. Also man bauscht auch manchmal dann einen Fall ein bisschen sehr, sehr hoch auf. Wenn man sich ansieht, Alkohol wird überall beworben, in jedem Film, in jedem Ding, ist einer der tödlichsten Dinge auf diesem ganzen Planeten, ist Alkohol. Und es wird nicht dagegen vorgegangen. Ich spreche mit den Kindern sehr offen darüber. Ich habe noch nie Alkohol in meinem Leben getrunken. Ich habe überhaupt kein Problem wiederum hier, wenn das jemand tut. Also viele von meinen Freunden trinken auch mal viel Alkohol. Ich möchte hier wieder entscheiden, dass ich es für mich nicht mache. Und wiederum, ich empfehle auch anderen, das nicht zu tun. Wenn unsere Eltern haben gesagt, hey, wir trinken nicht, weil, ihr könnt bitte frei entscheiden. Aber ich bin zum Beispiel gegen Alkohol. Und da könnte man Punkte finden, wo man viel, viel mehr ansetzen könnte, anstatt dass man jetzt ein paar wenige Fälle an etwas herausbiegt. Aber mir ist vollkommen klar, warum manche Aussagen die öffentliche Meinung vollkommen aufgeregt haben. Aber auch hier, ich habe nichts gegen Juden, ich habe nichts gegen Afrikaner oder sonst irgendeine Volksgruppe auf der Welt. Ich habe etwas gegen Menschen, die etwas aufdrücken. Und mir wird aufgedrückt, du darfst darüber nicht sprechen. Und mir wird verleumdet. Und ich lebe lieber mit der Verleumdung, als zu sagen, hey, da wäre ein Aspekt, der kann echt vielen Menschen helfen. Ich habe das anderen Menschen gezeigt, speziell bei Kindern, die Hautausschläge bekommen haben, weil sie von der Mutter getrennt wurden in sehr jungen Jahren, was sie nicht wollten. Und wird das damit, also behandeln klingt jetzt falsch, ja, der Körper heilt sich ja dann immer selber. Aber wo ich helfen konnte, die wissen nichts von einem Hammer, die wissen nichts von den Geschichten dahinter. Denen habe ich diesen biologischen Zusammenhang erklärt. Und wenn man sich das anschaut, wir erklären hauptsächlich diese biologischen Zusammenhänge dahinter.
Ja. Also das heißt, aber es gibt für dich keinen Punkt, wo du sagen würdest, das ist auch eine Methode oder das sind auch Konsequenzen aus dieser Methode, wo ich mich auch distanzieren möchte. Das ist ja auch eine Entscheidung. Man kann ja, also es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist auch ein bisschen leicht zu sagen, ich habe eigentlich keine Grenzen, weil es gibt immer irgendwie was Positives. Da ist man mehr oder weniger immer auf der sicheren Seite, zumindest in der eigenen Argumentation. Aber es gibt halt schon auch jetzt Bewegungen, also Sekten sind jetzt keine Erfindung von den Sektenbeobachtungen, sondern das ist schon auch ein Phänomen, dass Menschen ganz oft in der Geschichte auch ein sehr schweres, ein sehr einengendes Leben gestaltet hat. Und dazu gehören dann auch die Lebensweisen, die Gesundheitsbehandlungen, definitiv. Also auch das Schulsystem oder Bildungssystem, das alles ist ein Konglomerat, was neben oder parallel eine Gesellschaft bildet. Und du könntest ja jetzt auch sagen, okay, es gibt hier irgendwie eine Grenze, dann bin ich nicht mehr damit einverstanden und da distanziere ich mich auch. Das würde dir natürlich viel ersparen von dem, dass Menschen etwas in dich hinein interpretieren, wenn du sagst, das ist klare Kante, das finde ich gut und das finde ich nicht gut. Wenn du immer sagst, okay, es gibt überall was Gutes und andere Dinge, die ignoriere ich.
Ich habe diese klaren Kanten gemacht.
Bitte?
Ich habe diese klaren Kanten ganz klar gemacht. Ich habe mehrere Videos, wo ich mich ganz klar von gewissen Dingen distanziere.
Also auch von der germanischen Medizin zum Beispiel?
Nein, nicht von den biologischen Gesetzmäßigkeiten dahinter. Wie kann ich mich dahinter davon distanzieren, wenn ich merke, sie sind in der Realität gültig in meinem Körper?
Okay. Lass uns
Es geht ja nicht um seine Aussagen dahinter. Ich rede von diesen Gesetzmäßigkeiten im Körper dahinter, wo Psyche und Biologie zusammenarbeiten. Und das ist ein Unterschied für mich zu den Aussagen vom Dr. Hammer. Das ist für mich ein Riesenunterschied. Und wenn jetzt zu mir, also nehmen wir jetzt mal den auf einen Chef, ja? Wenn der von mir anfängt zu schimpfen auf eine Volksgruppe, die ihm weder was getan hat noch sonstiges und er mir nicht klar was hinlegen kann, dann gehe ich von diesem Menschen weg.
Aber hast du die Erfahrung gemacht oder ist das jetzt ein Beispiel einfach so?
Das hat von mir niemand gemacht. Okay. Ich schmeiße Menschen aus meinem Freundeskreis raus, wenn jetzt jemand, ich mache es jetzt einmal sehr hart, ja, der, keine Ahnung, der trägt Chinese, das sind alles grundsätzlich Verbrecher oder sonstiges, akzeptiere ich in meinem Glück nicht. Möchte ich auch nicht. Das muss aber von mir sagen. Nicht, das heißt, das hat der mal gesagt. Wenn ich das realisiere, mache ich das nicht. Ja. Ich bin auch absolut gegen Gewalt an Frauen. Ich bin absolut dagegen, dass man Menschen in Sekten hineindrückt. Ich habe ganz viel mit Kindern auch gearbeitet, die in solchen Sekten aufgewachsen sind. Da gibt es sehr, sehr traumatisierende Erlebnisse. Ja. Und auch wieder hier bin ich dagegen, dass man Menschen etwas aufdrückt. Da bin ich schwer dagegen. Ja. Und da stehe ich auch ganz klar ein. Und wenn man sagt, ich distanziere mich da nicht klar genug, ja, kann man sagen. Aber dann kann man mich dazu fragen, wo meine Meinung dazu einfach ist. Und ich habe auch angeboten, auch seinen in Deutschland, sie können alle meine Bildungsinhalte und die Bildungsvideos, da geht es um nichts anderes. Erzähle ich hier nichts über Politik oder nichts über Sonstiges. Nehmen wir jetzt meine Einmal-Eins-Videos und die an die Schulen bringen. Nicht unter meinem Namen. Ich habe das auch gesagt, ihr müsst nicht sagen, das kommt von mir, ich will nichts dafür haben. Bringt das den Kindern einfach nur bitte irgendwie bei. Und auch damit hätte ich überhaupt kein Problem. Also wenn jetzt ein Bildungsminister oder jemand sagt, ich würde ihm sofort alle Bildungsinhalte übergeben, mich als Mensch komplett rausziehen aus dem Ganzen. Wenn er mir verspricht, er stellt das kostenlos den Kindern zur Verfügung, habe ich kein Problem. Ich gehe gerne wieder zurück in die Zauberei. Ich hatte ein viel einfacheres Leben. Ich kriege nicht so viele E-Mails, nicht so viele Anrufe, nicht so viele Anfeindungen, muss nicht dauernd irgendwo auf Reisen sein zwischen Autovortrag, Auto und Vortrag und gehe gerne wieder in mein altes Leben zurück. Aber solange das nicht gemacht und solange vor allem die Kinder mir die Türen einrennen und ich nicht weiß, wohin mit denen allen, und ich sehe, dass es vielen besser geht. Bei manchen wird das auch ausgenutzt. Mir ist das vollkommen klar. Es hat in Deutschland eine Schule gegeben, da ist viel Mist gebaut worden. Es hieß aber, ich habe diese Schule mitgegründet, nur weil die zwei Videos von mir auf der Homepage hatten. Und da muss man dann ein bisschen differenzieren, sage ich, war das überhaupt so? Und ich stehe absolut, und deswegen ist das auch bei mir auf der Homepage, sind das die ersten Sätze. Ich stehe für freie Entscheidungen. Ich bin absolut gegen Ausgrenzungen von egal wem. Wenn du jetzt sagst, du wählst XYZ und die passen mir nicht, mich stört das überhaupt nicht, dass wir deswegen miteinander sprechen. Wenn du aber sagst, hey Ricardo, wenn du nicht auch diese Partei wählst oder diese Religion wählst oder was auch immer, ja, deswegen spreche ich jetzt nicht mehr mit dir. Damit hätte ich ein Problem. Alles andere ist für mich, ja, soll jeder in seinen vier Räumen ausleben, was er möchte.
Ja. Okay, lieber Ricardo, lass uns abschließend noch zu etwas kommen, was natürlich auch viele Menschen bewegt. Also du produzierst wahnsinnig viel Inhalte. Also wir haben schon gesagt, es gibt Videos en masse, du hältst Vorträge, machst einen Podcast, also bist auch sehr präsent. Und die Frage ist, womit verdienst du denn eigentlich das Geld für dein Leben? Mit diesen Vorträgen oder was ist dein Income? Weil nur Philanthrop ist es ja wahrscheinlich auch nicht.
Ich habe sogar ein Video dazu gemacht, wie ich mein Geld verdiene.
Habe ich nicht gesehen, aber jetzt bist du ja da, sag's doch.
Ja, genau. Also die Schnellzusammenfassung davon. Ich bin das nämlich auch sehr oft in den Vorträgen gefragt worden, weil ich auch bei den Vorträgen nichts verlange für den Eintritt, außer es gibt eine Halle, die wir jetzt irgendwie anmieten müssen oder sonstiges. Es hat noch nie eine Schule mir je einen Cent zahlen müssen. Ich habe die größten Online-Kurse zum Thema Lernen, die sind alle kostenlos. Ich will nicht mal eine E-Mail-Adresse oder irgendetwas von dir. Du kriegst keine Werbe-E-Mails bis jetzt. Es gibt nichts in die Richtung. Ja? Und vom Geld her sehe ich das sehr einfach. Einerseits habe ich immer noch die Zauberei, wo ich Geld verdiene. Also mache nach wie vor Zaubershows. Das war die letzten Jahre ein bisschen holprig, aber ich mache nach wie vor welche und brauche nicht sehr viel. Ich hole mir sehr viel aus der Natur raus. Wir haben sehr gute Kontakte zu Bauern, zu Großhändlern, wo wir sehr viel an Lebensmitteln herkommen können. Ich halte nichts von Markenkleidung oder Ähnlichem. Meine Mutter hat einen Second-Hand-Laden, da hole ich mir alles außer meine Unterhosen dort her. Sehr viel bekomme ich geschenkt, weil dann zum Beispiel eine Mutter gesagt hat, um Gottes Willen mit den alten Schuhen, mit denen du rumrennst, das ist ja schon peinlich für mich als Schuhverkäuferin. Du komm vorbei, ich schenke dir ein paar Schuhe. Für mich hat das alles keinen Wert. Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich gehe in kein Kino, so vielleicht alle paar Jahre einmal. Meine Hobbys, vor allem im Bereich jetzt Sport, die kosten mich fast nichts. Ich gehe gerne in die Sauna, ich gehe mal Tischtennis spielen, ich gehe einmal im Jahr in den Urlaub, Thailand ist sehr billig. Ich brauche für mich nicht sehr viel. Und die Einnahmen dort gehen fast alle in den Verein. Da unterstützen wir Eltern, wir haben Schulbücher damit gekauft, wir haben Lerngruppen bei der Gründung unterstützt. Ich habe bei den, wie hat das geheißen, Ahrtal war das in Deutschland, oder? Bei den Flutwasserkatastrophen haben wir Geld zu den Eltern direkt hingeschickt. Also der Verein geht wirklich fast ausschließlich in diese Bereiche rein. Ich habe offiziell noch überhaupt kein Gehalt aus dem Verein herausbekommen. Das ist jetzt auch kein Geheimnis daraus. Aber natürlich, ich habe viel mehr Aufmerksamkeit darüber auf jetzt meine anderen Aktivitäten, wie jetzt zum Beispiel die Zauberei. Und darüber kommt dann natürlich das Geld hinein.
Okay, also zusammenfassend, tatsächlich ist es für dich kein Geschäftsmodell.
Sonst würde ich ja die Kurse verkaufen, aber ich verschenke sie ja. Und wir verschenken sie auch in anderen Ländern. Mhm. Also man kann das einsehen, man kann ja sogar, weil mir das jetzt dezentrale und freie Bildung für alle so wichtig ist, wenn man jetzt auf die Homepage geht, da steht dann WSF-Kurs, man kann sogar die einzelnen Sektionen alle runterladen, weil ich eben erkläre, sollte ich irgendwann auf die Idee kommen, dafür viel Geld zu verlangen und jetzt wieder nur den reicheren Menschen Bildung zukommen zu lassen, habt ihr es alle runtergeladen und ich kann es euch nicht mehr wegnehmen.
Okay, dann vielleicht noch ganz abschließend, was ist denn das Gute an Institutionen, an Bildungseinrichtungen, an dem, was sozusagen da ist in unserer Gesellschaft? Was würdest du sagen? Was ist das Bewahrenswerte?
Das Bewahrenswerte ist, dass vor allem Menschen, die jetzt keine Ahnung haben von Bildung, die sich nicht zutrauen, mit den Kindern selber etwas zu machen, dass jeder da eine gewisse Grundbildung mitbekommt und eine gewisse Chancengleichheit dabei mitbekommt. Und auch hier bin ich wieder nur dafür, dass jeder das frei entscheiden sollte. Und solange die Menschen das so möchten, das aktuelle Bildungssystem, würde ich nicht dagegen gehen. Solange viele Menschen dann wieder sagen, hey, wir wollen jetzt mehr private Schulen, würde ich mehr in diese Richtung gehen. Ja? Und das Bewahrenswerte an all diesen Grundkonstrukten ist, dass manche Menschen eben gerne eigene, sehr individualistische Wege gehen wie ich und viele eben sagen, hey, ich bin irgendwie zu blöd, aber ich habe gern so gerne meine Herde. Viele Menschen das Gleiche machen wie beim Fußballspiel, wir sind alle im Stadion, uns gibt das einfach viel Energie, wenn wir in eine gleiche Richtung gemeinsam an einem Strang gehen können und genau dafür ist es wunderbar.
Okay, dann sage ich ganz lieben Dank, Ricardo, für deine Zeit und für deine Bereitschaft, hier sich auch den Fragen zu stellen. Und ich wünsche dir noch eine gute Zeit in Thailand.
Dankeschön, jederzeit wieder.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anmerkungen oder Kritik oder Kommentare habt, dann bitte gern entweder auf Instagram oder direkt als Mail auf barbara.haas@keinezeitung.at und ich freue mich, wenn ihr Lust habt, nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, alles Liebe und Baba.